Hi Diana, denkst du bei Frankreich auch gleich an Rotwein und an Weißwein, sobald du das Wort Sommerabend hörst? Und stoßt ihr auch auf alles Schöne und Erfreuliche mit einem Gläschen Sekt an? Und kennst du die Sprüche, wenn jemand auf die Frage, was willst du trinken, mit der eigentlich immer Alkohol gemeint ist, antwortet, für mich gern Wasser? Ich finde es schon ehrlich gesagt ziemlich krass, obwohl Alkohol so viele Karrieren und Familien in den Abgrund gestürzt hat, Gehirne und Organe massiv schädigt und letztendlich eine tödliche Krankheit ist, ist Alkohol immer noch die gesellschaftlich anerkannteste Droge überhaupt und omnipräsent. Ja, und umso schwerer ist es natürlich für die, die im Grunde längst ein Alkoholproblem haben, dieses auch als solches zu erkennen. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die auch Jahrzehnte dafür gebraucht hat, denn sie gehörte wie so viele zu der Sorte der hochfunktionalen AlkoholikerInnen. Hör mal rein, ich finde es ein total spannendes Gespräch und ja, werde da auch nochmal anders drauf gucken in Zukunft. Ganz liebe Grüße, bis bald.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Christine Koschmider, Lektorin, Übersetzerin und Literaturagentin und Autorin eines autofiktionalen Romans namens Dry. Seit vielen, vielen Jahren lebt sie in Leipzig, wie ich finde, einer der aufregendsten Städte Deutschlands. Hallo Frau Koschmider.
Hallo Frau Schmidt-Jorzig.
Alle Berufs- und Ortsbezeichnungen, die ich gerade vorgelesen habe, verbinde ich mit so einer Art naiven Vorstellung eines verruchten, wilden Lebens voller Bohemians. Ja, und die haben natürlich immer eine Flasche Rotwein offen und rauchen Kette. War dieses Bild des kreativen Menschen ein Teil ihres Problems zu realisieren, wie es um sie bestellt war?
Sagen wir so, ich glaube, dass dieses Bild durchaus von einem großen, großen Reiz ist. Vor allem, wenn ich noch mal ein paar Jahrzehnte zurückspule, als ich Theater gemacht habe, Theaterwissenschaft studiert habe, in den Nachwendejahren nach Leipzig gekommen war, studentische Mutter eines Kindes war und so. Also da war dieses romantische Bild schon stärker da. Wenn Sie jetzt aber die letztgenannten Fakten für den aktuellen Zustand, dann sage ich, Bohemia, ich war viele Jahrzehnte alleinerziehende Mutter von drei Kindern, verwitwet und in zwei bis drei Jobs arbeitend. Da war nicht mehr so wahnsinnig viel Bohemia. Außer, und da haben Sie recht, das Bild, das ich nach außen zu vermitteln versucht habe.
Genau. Wenn Sie heute drauf schauen, wie erklären Sie sich die Macht der Erzählung, dass ein Leben voll ach so lustiger Suff-Anekdoten irgendwie erstrebenswerter ist als eins ohne?
Also prinzipiell glaube ich, dass wir, und das sieht man ja sowohl an politischen Haupterzählungen oder wonach sich die Menschheit gerade so sehnt, sind narrative Erzählungen davon, wie wir leben, wer wir sein wollen, ungemein wirksam. Und es ist immer interessant, eher zu gucken, welche gerade überhand nehmen und welche uns so prägen. Und wenn ich mir die Filmproduktion und Romane weniger, aber die sagen wir die Mainstream-Filmproduktion, ich rede jetzt nicht von kleinen Nischen, feministischen oder politischen Büchern und Filmen, sondern womit ich groß geworden bin, sind in Filmen, die haben ja ein bestimmtes Drehbuch, eine Dramaturgie, die meistens mit zwar vielen Krisen und allem Möglichen endet, durchsetzt ist, aber dann irgendwie in etwas endet, was ein erstrebenswertes Lebensziel zu sein scheint. Also entweder man kriegt die Person, die man gerne haben wollte, oder das Leben oder die Kinder, oder erreicht dieses Ziel oder das Abenteuer. Also es scheint eine abgeschlossene Erzählbarkeit zu geben. Und wenn ich mir jetzt angucke, jetzt merken Sie hoffentlich gleich, wo mein Bogen hin will, wie die Realität das wenig herzugeben scheint und von wie viel Widersprüchen und Unüberwindbarkeiten die geprägt scheint, für die man sich dann auch schämt, dass man diesen dramaturgischen Bogen nicht hinbekommt, dann liegt es nahe, an sich zu zweifeln und sich zu schämen. Und wer das nicht so gerne tut, tendiert dann dazu, sich davon abzuhalten, so wahnsinnig viel darüber nachdenken zu müssen oder sich damit auseinandersetzen zu müssen. Und da gibt es Freunde in der Flasche.
Ja, ja, genau. Und ich meine, ich kann mir das vorstellen, ne? Also Sie haben das ja gesagt, dieses andere Bild, also wie es wirklich war, ne? Drei Jobs, verwitwet, drei Kinder alleinerziehend. Das ist halt eine Erzählung, die gleich nach prekär klingt und schwierig und irgendwie komplex und so, ne? Und eben nicht so eine nette, abgeschlossene Story, wie ich bin so eine, ne? Also ich erinnere mich an so eine Karte in der Jugend, die ich immer hatte, lebe wild und gefährlich, Arthur. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber also diese, es muss immer alles irgendwie wild sein. Ich glaube, das ist auch ein Teil der gesellschaftlichen Erzählung. So einfach nur bequem in der Kleinstadt und alles läuft rund, rümpft man fast die Nase, ja. Oder auch, läuft auch nicht rund, wie auch immer. Jedenfalls, das Normale ist das, was man eigentlich auf keinen Fall will.
Also ja und nein, ich würde noch ergänzen, ich glaube, es gibt Routine- und alltags- und realitätstauglichere Menschen, ich bin auch mit vielen davon befreundet, die sehr wohl anerkennen, ich sag's mal platt, dass ihr Leben niemals ein Spielfilm sein wird und die das auch gar nicht wollen. Die gehen dafür dann in Spielfilme oder haben etwas exotischere Hobbys oder setzen sich bestimmten Dingen gezielt aus. Und dann gibt es aber Menschen, und das hat häufig trifft das zu auf Menschen mit entweder psychischen Beschädigungen oder bestimmten Kindheitserlebnissen oder eben, und jetzt werde ich konkret, Kinder von AlkoholikerInnen, also sprich entweder eine trinkende Mutter oder trinkender Vater oder gleich beide, haben ja häufig die Tendenz, schon in ihrer Kindheit parentifiziert zu werden. Also die Verantwortung für nicht lebensüberlebensfähige, abhängige Erwachsene mit zu übernehmen. Und die sind sehr bemerkenswert, weil sie unglaublich gut blöffen können, unglaublich gut einen Anschein erwecken, unglaublich gut organisieren und funktionieren in dieser Welt, aber sie kennen häufig auch nur das Leben im Ausnahmezustand. Und das ist dann doch wieder einem Hollywood-Drehbuch häufig sehr ähnlich, ne? Das heißt, diese Unterscheidung, dass Beziehungsführung zum Beispiel nicht immer mit Hoch und Tief und Dramen und so weiter, dass zum Leben nicht Tod und Teufel und Schmerz in permanentem Dauerfeuer gehören, das ist quasi gar nicht vorgesehen. Also es ist vorgesehen, dass es dieses Dauerfeuer gibt, ja. Und insofern kommt es dann auch zu einer Reproduktion dieses Verhaltens, also die dazu führt, dass, ich war ja nicht durchgehend alleinerziehend, meine drei Kinder haben drei Väter. Also es gab immer mal auch wieder jemanden, der eine Weile mitgegangen ist, aber es gab keine Kontinuität. Es gab immer Drama. Ja,
also Sie haben es angedeutet, das war Ihre Kindheit. Also Ihre Kindheit war auch davon geprägt. Wie haben Sie diese Kindheit erlebt, wenn Sie da heute auch drauf schauen, auch rückwirkend?
Ja, danke erstmal für diese Frage, weil das ist etwas, was ich gerne auch anderen erwachsenen Töchtern, die vermutlich diejenigen sind, die uns hier zuhören, von Alkoholikern sagen möchte. Das Fatale ist ja, man empfindet sich nicht als Kind einer dysfunktionalen, trinkenden Familie, sondern das ist ja die Kindheit, die man hatte. Also meine Eltern waren beide in der Bundesrepublik, 80er Jahre Westdeutschland, sogenannte funktionale Alkoholiker. Die waren Oberstudienräte, alle beide, und haben unterrichtet und zur Schule gegangen. Was in dieser Zeit auch noch viel anerkannter war. Also im Lehrerkollegium gab es sehr viele Alkoholiker und Alkoholikerinnen. Die sind nicht ausfällig geworden in dem Sinne oder in dem Bild, das wir häufig von Alkoholikern haben. Also ja, mein Vater hat irgendwann mal ein Auto innerhalb von einer Stunde dreimal an irgendeinen Gartenpfosten gesetzt und dann seinen Führerschein verloren. Aber es waren nicht so diese mega dramatischen Ereignisse. Wir sind nicht geprügelt worden. Es gab keine physische Gewalt. Und man unterschätzt aber den Einfluss der psychischen und emotionalen Vernachlässigung, der in Alkoholikerfamilien eben auf Kinder ausgeübt wird. Und wie sich das bei mir geäußert hat, später nach der Scheidung meiner Eltern, da waren meine Schwester und ich 14 und sind mit unserem Vater mitgegangen, was sehr ungewöhnlich zu dem Zeitpunkt war. Unsere Mutter war psychisch krank und mit der zu bleiben war also überhaupt keine Option für uns. Als ich in der 11. Klasse war, traten irgendwann Schüler meines Vaters, der am Wirtschaftsgymnasium auf der gegenüberliegenden Straßenseite unterrichtet hat, auf mich zu und sagten, ich solle doch bitte mal darauf achten, dass mein Vater morgens nüchtern zum Unterricht erscheint. Und das war eigentlich fast so schmerzhaft es war. Es war erleichternd, weil es mir bestätigt hat, dass ich mich nicht wichtig mache und mir nicht einbilde, dass mein Vater ein Alkoholiker ist, sondern dass es auch von außen inzwischen so wahrgenommen wird, weil ich mich ja geschämt habe, dass ich meinem Vater da etwas unterstelle.
Naja, plus Ihnen wurde die Verantwortung dafür übergeholfen, ne? Kümmer du dich mal, Klammer auf, als Kind drum, dass dein Vater hier nüchtern auftaucht, ne? Also auch eine das, was die als Parentifizierung eben benannt haben. Ja. Also auch eine ungeheure Last, ne? Dieses mit kaschieren zu müssen. Ich kann mir auch vorstellen, sich zu verabreden mit Freunden war irgendwie schwierig, weil man nicht so genau wusste, wie läuft's zu Hause.
Auch da wieder ja und nein. Also das war ja dann, wie gesagt, nach der Scheidung, da waren wir schon 14 und wenn man dann die folgenden Jahre, in denen ja auch so tatsächlich das vorhin zitierte Bohemian-Leben anfängt. Mein Vater war unglaublich viel nicht zu Hause, weil er dann auch immer irgendwie Beziehungen hatte, bei denen er zum Großteil gelebt hat, so dass man bei uns in dieser leeren Wohnung ohne Vater, ohne Mutter sowieso hervorragend abends rumhängen konnte, plus es gab Zugang zu Alkoholvorräten. Und wenn mein Vater da war, der hat ja alle Leute gleich geduzt, der war interessant, der war freundlich, der war zugänglich, der war auch als Lehrer sehr beliebt. Also mir haben viele seiner ehemaligen Schüler aus den früheren Jahren vor allem gesagt, sie hätten bei meinem Vater das Denken gelernt. Er war sehr politisch. Also man war eigentlich gerne bei uns.
Mhm. Und in Ihrem Alltag, wenn niemand da war und niemand schillernd sich unterhalten hat, wie hat sich das ausgewirkt für Sie?
Das habe ich mit meiner Schwester, die im Übrigen auch gleichaltrig ist, also wir haben das versucht mal zu rekonstruieren, wie das überhaupt eigentlich damals war. Also wir waren ja alt genug, selber zur Schule zu gehen, logisch. Wir waren auch zum Glück intelligent genug, also dass wir die Schule mit relativ geringem Aufwand, also ich habe viel geschwänzt und so, aber ich habe trotzdem das immer alles hingekriegt. Was wir tatsächlich nicht mehr wissen, ist, wovon wir uns eigentlich ernährt und wie wir eingekauft haben, weil natürlich, also wir haben irgendwie gejobbt, also wir haben die Wohnung geputzt, dafür 50 Mark, glaube ich, im Monat statt Taschengeld bekommen oder so. Aber dass Papa irgendwie einkaufen gewesen wäre, kam eher unregelmäßig vor und wir sind nicht verwahrlost. Nochmal, es war nicht so, dass die Leute sagten, oh, man muss diese Kinder da rausholen. Wir waren ja auch keine Kinder mehr. Es ist eine sehr verschwommene Zeit.
Ich erinnere mich, wenn meine Eltern betrunken waren auf Partys oder wie auch immer, dass ich immer unheimlich Angst hatte. So eine unbestimmte Angst. Jetzt muss ich allerdings auch sagen, dass also so ein Kontrollverlust, so nach dem Motto, komisch, die eigentlich auf mich aufpassen sollen, die sind jetzt gar nicht mehr dazu in der Lage. Dazu gab es aber natürlich auch einen Referenzpunkt. Es gab ja auch Tage, an denen sie es nicht waren, natürlich.
Ne? Yeah.
Was heißt natürlich? Also in meinem Leben gab es das.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Gab es bei Ihnen diese Referenzpunkte, wo Sie wussten, so das ist jetzt nicht okay? Oder war es praktisch auch in Kindertagen, als Sie noch mit Ihrer Mutter zusammenlebten, irgendwie normal, dass die immer so waren? Da stelle ich mir so schwierig für ein Gefühl dafür zu entwickeln, ist das hier normal oder nicht? Oder haben wir ein Problem als Kind?
Ja, also dazu nochmal, was ich vorhin schon andeutete. Das war ja meine Kindheit und schon seit die Erinnerung anfängt, von der Schule nach Hause zu kommen und immer langsamer zu werden, je näher die Haustür kam, aus Angst vor meiner Mutter und zwar nicht wegen ihres Trunkenheitszustandes, sondern weil sie eben auch noch psychisch krank war und egal was war, man war immer falsch. Also man konnte gar nichts richtig machen. Ne? Und es war immer die Angst, was habe ich jetzt schon wieder getan? Und es gab eben keinen Referenzpunkt. Es gab auch keinen Maßstab. Es waren nicht schlechte Noten oder ich hätte ihr Blumen mitbringen können und dann wären es die falschen gewesen und das wäre ein Angriff gewesen. Aber das so zu beschreiben, hätte ich damals nicht gekonnt, sondern so war halt das Leben. Man musste nur aufpassen, dass man so viel wie möglich aus dem Weg war oder nicht auffiel oder ja, ihr aus dem Weg zu gehen. Und mit 14 dann bei der Scheidung war es aber ganz klar schon so weit zu sagen, das ist ein Befreiungspunkt. Wenigstens von diesem Faktor.
Ja.
Ist ja eigentlich schon tragisch genug, die eigene Mutter als Faktor zu bezeichnen. Aber ich weiß auch bis heute nicht, wer meine Mutter war. Ich habe sozusagen keine, also sie ist auch lange tot jetzt, aber ich habe auch keine Beziehung jemals zu ihr danach wieder entwickelt. Und insofern war es ein Beschreibungsschlag nur noch mit dem trinkenden Vater, weil dann war das nach Hause kommen immer ein Gucken, ist bei ihm noch Licht im Zimmer. Und wenn noch Licht war, so um 10, 11, wenn wir 15, 16 waren, war klar, beim Nachhausekommen wird er uns in sein Zimmer bitten und wird noch reden wollen. Und dann wird er getrunken haben und dann wurde er sehr emotional und er sprach dann sehr verwaschen. Und es war einfach klar, was auch immer wir reden, am nächsten Tag werde er sich daran nicht mehr erinnern. Und das war natürlich frustrierend.
Haben Sie heute nach der Beschäftigung, wir kommen dann auch gleich zu Ihrem Fall sozusagen, oder wie Sie das reproduziert haben, dieses Muster, aber überwiegt bei Ihnen heute das Mitgefühl oder kommt sowas wie Wut über diese Form der Kindheit bei Ihnen hoch heute? Welches Gefühl überwiegt oder halten sich die Waage?
Wut ist etwas, was ich leider überhaupt nie entwickelt hatte, weil zuerst kamen sehr, sehr, sehr viele Jahre das Schuldgefühl und die Scham, dass ich falsch bin und als dann mit den Erwachsenwerdejahren klar war, daran liegt es nicht, kam, wenn überhaupt, dann Traurigkeit. Und ich wünschte mir, da wäre Wut, aber es sind ja beides kranke und beschädigte Menschen. Da ist es eher eine Wut, dass es so war, aber nicht auf jemanden.
Okay. Ja, ich meine, ich denke mir auch, wenn wir jetzt zu Ihnen kommen, Sie sind dann in ein Leben gestartet mit dem Gefühl, egal wie ich es mache, ich kann es nur falsch machen und unterm Radar fliegen ist das Beste. Ja, weil dann falle ich nicht auf, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ne? Also dann kriege ich nichts ab.
Ja, das Interessante ist, ich habe das eben auch gemerkt, als ich das so beschrieb, das unterm Radar fliegen war eher der Versuch wirklich noch in der Kindheit, als meine Mutter noch da war. Später habe ich bin mit 17 Jahren für ein Austauschjahr in die USA gegangen und war spätestens ab da auch immer extrem auffällig, auch optisch, und ich war auch laut und ich war arrogant. Also da war das Gegenteil, da habe ich mich abgeschirmt durch Auffälligkeit, so Unnahbarkeit kann man es gar nicht nennen. Es war ja alles dieser viel zitierte stumme Schrei oder sehr laute Schrei nach irgendeiner Art von Zuwendung, nach irgendeiner Art von mich richtiger machen oder weiß der Geier, was das eigentlich war. Aber
ja,
unterm Radar war ich dann definitiv nicht mehr. Schon auch nicht aufgrund der Lebenssituation.
Sie haben die Strategie gewechselt sozusagen.
Auf eine Art wahrscheinlich, ja. Also ich wurde auch da reingenötigt, weil wir kamen vom Dorf, aus einem Akademikerhaushalt. Ich bin mit 14 noch auf Bäume geklettert und wir zogen in eine Kleinstadt mit einem Vater. In dieser Kleinstadt gab es sehr viel Geld und sehr viele UnternehmerInnen-Familien und die hatten alle Hugo Boss Sweatshirts und die haben alle Partys gefeiert mit Kiffen und Trinken. Und ich habe das Gefühl, ich komme nach Sodom und Gomorra. Das kannte ich alles gar nicht. Ich hatte Angst vor denen.
Okay, jetzt war dann Notwehr sozusagen.
Ja, Notwehr trinken.
Ja. Okay, jetzt kommen wir dazu. Sie haben dann gesagt, Sie haben dieses Muster reproduziert, also obwohl schon irgendwie klar war, gut war das nicht. Gut getan hat es Ihnen nicht. Wie kam es dann dazu, dass es sich bei Ihnen auch so entwickelt hat? Gab es sowas wie einen Auslöser oder war es eher so ein Muster, was Sie einfach gelernt hatten und reproduziert haben?
Also auf die Muster wird ja gerne mal rekurriert, so im Sinne von, wenn man das schon so erlebt hat, warum macht man es dann selber? Ich glaube, das Muster ist gar nicht so sehr das Trinken zu kennen, sondern das Muster ist keine Konfliktlösung, keine Beziehungsaushandlung zu kennen. Ja, und Konflikte nicht aushalten zu können und zu wollen. Und mein Konflikt war, ich war für meine Wahrnehmung uncool, hässlich, hatte die falschen Klamotten und war in diesem coolen Kontext und habe mich noch dazu in einen Jungen verliebt und dann war eine Party und dann habe ich da ein Glas Erdbeersekt oder sonst was getrunken und er wollte mit mir knutschen und ich habe die ganze Zeit gesagt, das meinst du doch gar nicht, du bist ja gar nicht in mich verliebt und wollte das aber so sehr und dann hat er ich habe ihn mit mir knutschen lassen und danach wollte ich nicht mehr aufstehen und nicht mehr in die Schule gehen, weil ich mich so geschämt habe und dachte, die machen sich jetzt alle über mich lustig und dann sagten wohlmeinende Klassenkameradinnen, du darfst das nicht so an dich ranlassen, du musst da cooler werden und weil ich das nicht per Fingerschnips konnte, habe ich aber in dem Moment natürlich die enthemmende, die stärkende, die ermutigende Wirkung des Alkohols entdeckt, ja.
Okay, das geht ja, glaube ich, vielen so in der Jugend. Was anderes ist, was dann daraus wird. Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt?
Es fällt mir ein bisschen schwer, sozusagen, wer kommt schon noch so nah ran an die eigenen Motive, die nicht durchtherapierten Motive sozusagen in der Kindheit. Aber natürlich so mit 16, 17, 18 in der Kleinstadt, Abiturzeit, da sagt man erstmal so, da trinken doch alle. Also da gab es diese Partys in den Weinbergen. Da bin ich häufig irgendwie im Gebüsch kotzend liegen geblieben, aber irgendwie ist man immer nach Hause gekommen oder so. Es war nicht, ich bin ja auch morgens zur Schule gegangen. Also das war vielleicht schon der Anfang. Ich habe am nächsten Morgen immer funktioniert. Das hat sich auch nie geändert, bis zum letzten Tag meines Trinkens nicht. Ne? Aber okay, Abi-Zeit viel getrunken. Dann war ich in den USA im Ausland. Da hatte ich einen Gastvater, der zu mir gesagt hat, Kiddo, ich weiß ja, bei euch in Deutschland ist es mit dem Trinken anders. Du weißt, hier ist es strikt verboten. Du darfst auf gar keinen Fall draußen mit den anderen oder in der Kneipe trinken. Aber deswegen zack und stellte mir eine Flasche Tequila hin und sagte, wenn du mal trinken willst, hier ist es. Ich fand ihn damals wahnsinnig cool. Heute denke ich, wie kann man das bitte tun? Also habe ich dort dann zu Hause getrunken in den USA und als ich zurückkam, habe ich angefangen, Theater zu machen. Dann bin ich nach Leipzig gezogen in den Nachwendejahren und habe da Theater gemacht. Also es war immer so ein, ist ja normal, dass man da so viel trinkt. Und ich habe mir natürlich auch Freunde gesucht, die kräftig dabei waren. Heute habe ich mit einigen Leuten gesprochen von damals, die sagten, ist euch nur nie aufgefallen, ich habe immer Schorle getrunken. Ne? Es gab auch damals Leute, die nicht getrunken haben, aber die sind mir nicht aufgefallen.
Und wann hat es bei Ihnen eine Dimension erreicht, bei der Sie zwischendurch zumindest schon mal das Gefühl hatten, ah, ich müsste eigentlich mal, oder es ist irgendwie nicht okay, oder wo sie sich beobachtet haben.
Ja, ich hatte ja nie Maßstäbe für etwas, was normal ist. Das heißt, ich habe mich immer beobachtet, genau wegen der Geschichte oder wegen meines Vaters, meiner Mutter, und habe aber tatsächlich auch sehr, sehr lange gedacht, du willst dich ja nur wichtig machen, jetzt willst du dir am besten noch ein Alkoholproblem andichten, damit andere eher für dich da sind, weil ich ja festgestellt hatte, ich bekomme Zuwendung und Zuneigung, zum Beispiel von den Müttern meiner Klassenkameradin, wenn die gehört haben, geschiedene Eltern, alleinerziehender Vater und trinken, dann waren die ganz freundlich zu mir, wären sie wahrscheinlich sonst auch gewesen, aber sozusagen, wenn ich eine Beschädigung nachweisen kann, dann kriege ich Zuneigung. Das habe ich sehr schnell begriffen und mir dann immer zu unterstellt, dass ich meine Geschichte nur so erzähle, um die Zuneigung zu kriegen. Ne? Und gleichzeitig habe ich gesehen, wie ich trinke und vor allem, dass ich es auch nutze, wenn ich Angst hatte oder bevor ich irgendwo hingegangen bin oder so. Und dann kam eben aber zu meinem Glück die erste Schwangerschaft, da war ich 23. Und dann habe ich gedacht, ah, ich kann ja 9 Monate Schwangerschaft und 1,5 Jahre stillen, ohne wenn das geht, dann habe ich ja kein Problem. Und das habe ich sozusagen ja noch 3 Mal im Leben durchgezogen, was in heutiger Sicht auch schon zynisch ist, zu sagen, 3 Kinder anzusehen als Nachweise, dass ich keine Alkoholikerin bin. Total bizarr.
Ja, ich erinnere mich, dass Daniel Schreiber in seinem Buch Nüchtern das ähnlich beschreibt, ne, diese Fixierung auf, ah, jetzt schaffe ich meinen Tag nicht, jetzt schaffe ich mein Wochenende nicht, jetzt schaffe ich erst nachmittags ab 18 Uhr. Im Grunde immer den Bezugpunkt Alkohol hat, auch wenn man es schafft, mal nicht zu trinken.
Ja.
Und spätestens da ist ihm dann klar geworden, schon dieses Wahnhafte, sich auch davon abzusetzen, ist ja schon schräg, dass man das überhaupt muss. Jetzt habe ich ein Wochenende geschafft, ne? Jetzt habe ich 9 Monate geschafft bei Ihnen dann. Also Sie haben das erzählt, Ihr Lebensgefährte, dann auch Mann, glaube ich, noch, ist gestorben. Hat das nochmal die Sache für Sie verschärft oder hatten Sie das Gefühl, da waren Sie im Grunde schon auf einer Bahn, die schwer die Kehrtwende machen konnte?
Ja, also ich habe mit 27 meinen Mann kennengelernt, da hatte ich bereits meinen ersten Sohn, der war da 2,5. Mit 28 habe ich dann unsere gemeinsame Tochter bekommen und mein Mann war ab dem Zeitpunkt, wir haben uns kennengelernt und 3 Monate später wurde das Nebennierenrindenkarzinom diagnostiziert, was in seinem Bauchraum aufgebrochen ist und das war klar, dies ist ein unbehandelbares, unheilbares Karzinom und er wird perspektivisch daran sterben. Das war uns von Anfang an klar und das heißt in dieser Zeit, da war meine Wachheit und meine Anwesenheit, meine Präsenz gefordert von 2 kleinen Kindern und einem Mann, der irgendwann auch immer kränker und schwächer wurde. Da habe ich bis auf diese Klassiker abends mit Freundinnen, jetzt muss ich mich mal betrinken, aber da habe ich in meiner Wahrnehmung vor allem funktioniert, ne? Und wenn man jetzt sozusagen nach Auslösern oder emotionalen Momenten sucht, wo Menschen gerne sagen, da ist es gekippt. Das lernt man dann auch sehr schnell in der Klinik. Man wird nicht zur Alkoholikerin, weil ein schweres, traumatisierendes oder belastendes Lebensereignis war, sondern Menschen, die Alkoholiker sind, erzählen es sich dann, dass sie ja trinken mussten, weil. Aber wer suchtkrank ist, trinkt, weil er suchtkrank ist, egal was passiert. Oder es gibt auch Menschen, die suchtkrank werden, ohne schlimme Auslösermomente. Man erzählt sich das dann nur, um das eher zu legitimieren.
Ah, interessant.
Du hast ja so ein schlimmes Schicksal.
Ja, das ist interessant, weil ich hatte, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, ich habe das immer so verstanden, dass zum Beispiel die anonymen Alkoholiker sagen, nein, es ist nicht so, dass sozusagen der Alkohol dein Problem ist, sondern du benutzt es, um ein Problem zu vergessen.
Das wiederum, das widerspricht sich also für meine Begriffe gar nicht so sehr, weil auch das unterschreibe ich voll und ganz. Dein Problem ist nicht der Alkohol, dein Problem ist dein Umgang mit Nähe, war zum Beispiel etwas, was dann eine Freundin zu mir in der Klinik auch gesagt hat. Es geht mehr darum, wie sich Alkoholiker und vor allem auch die nicht mit der Suchtproblematik so befasste Welt da draußen das gerne erklärt, sagt, der hat aber auch ein schweres Leben, jetzt bin ich plötzlich beim Mann, ne? Der hat seinen Job verloren oder die hatte eine Fehlgeburt oder der ist der Mann gestorben oder so. Und wie Sie es gerade schon beschrieben haben, das Trinken ist dann ein Versuch, bestimmte Gefühle nicht zu fühlen oder bestimmte Dinge nicht an sich ranzulassen. Aber es ist nicht ursächlich. Es ist nicht so, dass wir verdammt sind, Suchtkranke zu werden, nur weil wir Schicksalsschläge erlebt haben.
Ja, also es gibt Menschen, die haben das und werden deswegen trotzdem nicht suchtkrank, ne? Also der Umkehrschluss gilt halt dann genau nicht.
Genau. Und das ist aber auch ganz interessant, das sagt die Forschung ja auch bis heute. Es gibt kein Suchtgen, es gibt keinen Auslöser, es ist durch alle statistischen Altersklassen, Bildungsschichten und so weiter verteilt, aber es gibt natürlich sehr wohl Prädispositionen und da gibt es genetische Faktoren und da, also, ne, aber es sind keine dingfest zu machenden, du bist verdammt, Alkoholikerin zu werden, weil, isn't.
Mhm. Aber es gab dann ja nach dem Tod ihres Mannes und dann haben sie noch ein Kind bekommen, muss sich das ja irgendwie so verschärft haben, dass sie irgendwann gemerkt haben, so jetzt muss ich was tun. Wie haben Sie da getrunken? Also ich meine, ich glaube sozusagen, ich frage das deshalb, weil ich glaube, der Laie stellt sich immer vor, man steht dann auf und das Erste, was man morgens macht, ist sich erstmal ein Glas Wodka einschenken. Aber so habe ich gelesen, war es bei Ihnen nicht. Es war irgendwie versteckter, so versteckt, dass eine Freundin von Ihnen ja, glaube ich, auch dann sagte, der musste jetzt aber nicht Sucht ankreuzen bei der Kur.
Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Es gibt ja den Begriff des Othering, also sozusagen man konstruiert etwas, was möglichst fern von einem selbst ist, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Das heißt, das Bild, das wir von der Alkoholikerin oder dem Alkoholiker haben, ist eben immer noch das, das sie gerade angerissen haben. Oder jemand, der schon seine Wohnung verloren hat, dem die Kinder weggenommen werden, der seinen Job verliert und so weiter. Mhm. Und dem entgegen steht aber das Konzept oder das Bild des funktionalen Alkoholikers oder der funktionalen Alkoholikerin. Das sind häufig extrem erfolgreiche, funktionierende Menschen in Managementpositionen, Ärztinnen, LehrerInnen, total verbreitet, die nicht funktionieren, obwohl sie trinken, sondern die trinken, um zu funktionieren. Ne? Mhm. Insofern waren es auch bei mir keine harten Alkoholiker, also eigentlich nie. Wein war das Mittel meiner Wahl und ich habe auch immer erst schön kontrolliert, erst ab frühestens 17 Uhr, außer vielleicht im Urlaub oder an Wochenenden mal angefangen. Mhm. Ich habe zum Schluss nie unter einer Flasche, aber alleine auch nie zwei Flaschen. Wenn ich mit Freundinnen, mit bestimmten Freundinnen, dann sind auch mal drei Flaschen am Abend leer gegangen. Und jetzt sehe ich schon quasi, ohne jemanden zu sehen, die Menschen die Hände hochreißen und sagen, ja, dann bin ich ja auch Alkoholiker. Mhm. Der ICD, also dieses statistische medizinische Kategorisierungssystem für Krankheiten, sagt ganz klar, trennt euch, Leute, trennt euch von der Vorstellung, es gäbe ein ankreuzbares, quantifizierbares Muster. Wie viel, wie häufig, wie regelmäßig. Das ist es nicht. Sondern es gibt Fragen, die man sich stellen kann. Wie Sie es bei Daniel Schreiber ja auch schon beschrieben haben. Wie sehr umkreist mein tägliches oder mein Denken, Fühlen und Handeln das, ab wann darf ich trinken, wie viel darf ich trinken, um Himmels Willen, wann darf ich nicht trinken, wann darf ich wieder trinken? Inwiefern setze ich es ein? Das finde ich auch eine entscheidende Frage, ne? Inwiefern setze ich es ganz bewusst als Medikation ein, um etwas nicht zu fühlen oder stärker zu fühlen, um etwas zu betäuben oder mich über etwas hinwegzubringen? Und das bringt mich noch zu einem letzten bemerkenswerten oder statistischen Erkenntnis, die mich wirklich auch ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, als ich mich stärker damit befasst habe. Wenn man guckt, dass Alkoholismus statistisch in Deutschland ungefähr gleich geblieben ist in den letzten Jahrzehnten, beziehungsweise sogar im leichten Rückgang ist, bei fast allen Gruppen, bis auf eine. Und das sind die gut ausgebildeten akademischen Frauen zwischen 30 und 50. Und wenn man sich das jetzt anguckt, wie das zusammengehen soll, dann denke ich, sieht man eine sehr deutliche Diskrepanz zwischen vermeintlich erreichten Möglichkeiten, Emanzipation, Feminismus, du kannst alles haben, also zwischen dem Bild dessen, was ich sein möchte, und der absoluten Überforderung damit zu merken, dass ich dem gar nicht gerecht werden kann.
Mhm. Ja, und das muss irgendwo hin.
Genau.
Ja, es ist interessant. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also ich habe bis heute das Gefühl, dass es so Situationen gibt im Leben, auf die ich nicht vorbereitet bin. Ja, also wo man sagt, da spiele ich im Grunde erwachsen. So als, und dabei bin ich in Wahrheit überfordert. So als wäre das Briefing nicht gut gewesen. Ja, also man muss es irgendwie machen, aber man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie mache ich es jetzt richtig. Und dazu zählt eben auch die Mutterrolle zum Beispiel hin und wieder. Und dieser Wunsch, diesen komplexen Druck loszuwerden, loszulassen oder diesen anderen Teil von sich wieder zu spüren, der ist ja zutiefst menschlich, ne? Und genau wie Sie sagen, ganz viele gehen da offenbar über Alkohol. Was für einen Weg haben Sie denn heute gefunden mit dieser Art von, ich möchte mal loslassen, umzugehen? Was sind die neuen Wege, die Sie gehen heute?
Also genau, Überforderung haben Sie gerade genannt, Druck lösen. Also ich war ja 3 Monate in der Suchtklinik in Lindow und dort gibt es, also die Suchttherapie hat ja viele schöne Metaphern und eine davon ist die sogenannte Eisbergmetapher, die nämlich besagt, dass die meisten Menschen, da sind wir auch wieder bei der Vorstellung von Alkoholismus, nur dieses eine Siebtel sehen, was aus dem Wasser ragt. Ne? Das ist also, wenn jemand schon längst seinen Führerschein verloren hat oder irgendwie zu Pain in the Ass für andere wird oder so. Aber das, um zu verstehen, wo wir eigentlich angefangen haben, in die Sucht zu wandern oder was unsere eigentlichen Issues und Themen sind, muss man eben das Wasser ablassen. Und das ist ja dann sehr, sehr metaphorisch, ne? Also sozusagen die Flüssigkeit ablassen Und dann wird man überhaupt erstmal konfrontiert mit, was ist denn eigentlich mein Thema? Und das ist ein sehr anstrengender Moment. Und wenn man so sagt, oh, es ist so großartig, wird ja auch häufig geschildert, ich habe aufgehört zu trinken, seitdem ist mein Leben rosa und ich schlafe viel besser, meine Haut ist viel besser. Natürlich sind das erstrebenswerte Faktoren, aber die Arbeit fängt dann eigentlich erst an, nämlich hinzugucken. Mhm. Und in meinem Fall, und das beantwortet dann vielleicht Ihre Frage, habe ich festgestellt, dass ich überhaupt gar keine gute Gefühlsregulation gelernt habe, sondern wenn etwas ganz groß und schwer war, dann war das überwältigend und dann war das wie ein Beispiel, vielleicht um das konkret zu machen. Ich stand irgendwann vor meinem Therapeuten, meinem Einzeltherapeuten in der Klinik und versuchte ihm also ein Überwältigungsgefühl zu beschreiben und griff mir an die Brust und sagte, und dann, ich kann das nicht aushalten. Und dann guckte er mich freundlich lächelnd an und sagte, na, was passiert denn dann? Fallen Sie dann tot um? Und also mit mir konnte er das so machen. Die sind schon auch sensibel bei anderen Menschen. So, ne? Aber dann dachte ich, ach, wie bizarr. Natürlich falle ich nicht tot um, aber man hat ja diese eigenen Erzählungen, ich kann das nicht aushalten mehr. Und dann ist eben der Griff. Und in dieser Klinik habe ich dann halt gelernt, dass Aushalten zwar heißt, auf dem Teppich zu liegen oder wild geschüttelt zu schluchzen oder durch den Wald zu rennen und die Fäuste zu ballen oder zu denken, ich muss jetzt gleich, ich kann das nicht aushalten, aber dabei sehr wohl, das Herz schlägt weiter, die Atmung geht weiter. Ja, und zu lernen, dass, wie heißt das so schön, du bist nicht deine Gefühle. Also Schmerz, Wut, Ohnmacht. Mein Thema ist Ohnmacht, ne? Also Dinge nicht kontrollieren, Gefühle nicht kontrollieren zu können. Und ich bin jetzt 3 Jahre aus der Klinik zurück. Ich habe seit 3 Jahren nicht getrunken. Es ist nicht schön. Diese Gefühle kommen ja weiterhin, aber dann sage ich mir inzwischen, jetzt kommt so ein ganz blöder Spruch, da musst du jetzt durch, ne? Das klingt wie so ein fieser Durchhaltespruch, aber es läuft genau darauf hinaus, zu sagen, die meisten Gefühle lassen nach 20 bis 30 Minuten nach.
Ja, und ich glaube, das spielt eine große Rolle. Ich meine, das, was Sie gesagt haben, weswegen Frauen zwischen 30 und 50 so eine große Zielgruppe sind, die sich sehr wohl damit beschäftigen sollte, ob sie vielleicht zu viel trinkt, ne? Also, dass das einfach sehr, sehr häufig vorkommt und dass da eben diese Divergenz zwischen dem Bild, wie man sein sollte, wie das Leben sein sollte und dem, wie es wirklich ist, nämlich teilweise kummervoll, schmerzvoll, vielleicht auch unbefriedigend in Teilen, dass wir das einfach alles nicht haben wollen. Ne? Also wir wollen diese schlechten Gefühle nicht haben. Die Gesellschaft und auch die Medien leben uns vor, es ist positive thinking, ja. Jeder ist kleines Stückes Schmied, fühl dich gut. Du musst nur richtig denken, verdammt nochmal, und richtig fühlen, dann geht's dir auch gut. Und wenn ich das halt nicht fühle, dann liegt es nahe, dafür zur Weißweinflasche zu greifen, ne? Um das nicht zu fühlen.
Und das ist ein super Stichwort, genau, weil inzwischen würde ich sagen, also wäre ich der Kapitalismus oder der Neoliberalismus, ich hätte mir nichts Besseres ausdenken können als den Alkohol. Weil genau das, der Schritt geht ja eins zu kurz, nämlich zu sagen, ich will diese Gefühle nicht haben. Und wenn man sich ihnen dann aber aussetzt, kann man sich nämlich fragen, warum fühle ich mich so unzulänglich, unterlegen, ohnmächtig? Und der Rückschluss geht ja häufig viel zu kurz, der ist, ich bin unzulänglich. Aber wenn man nüchtern darauf guckt und sich nicht entzieht, dann sieht man, oha, möglicherweise ist es die Art und Weise, wie wir unsere Geschlechterbeziehungen organisiert haben, wie der Kapitalismus funktioniert, was er einerseits erwartet und gleichzeitig nicht zur Verfügung stellt. Also es sind die Umstände und Verhältnisse. Oha, sollte ich vielleicht an denen rütteln und mich mit anderen verständigen und mich fragen, woran liegt es denn? Aber wenn jeder einzeln sich schämt und in ihrem Kämmerchen sitzt und sagt, Mommy needs Wodka, jetzt hier eins drauf und morgen wieder weiter ins Rad, dann kann ich als Kapitalismus halt schön weitermachen.
Aber es kommen halt auch die großen Fragen dann, ne? Also die kleine Frage ist, was trinke ich heute? Dann muss ich mit den großen Fragen mich nicht befassen.
Ja.
Und es kommen dann schon die großen Fragen. Ist meine Beziehung noch richtig? Fühlt sich das für mich noch gut an, wie wir das jetzt machen? Ja.
Absolut.
Genau. Und da kann ich mir eben auch vorstellen, dass viele sich auch vor diesen großen Fragen fürchten, ne? Und dann eben dazu greifen. Sie haben am Ende der Therapie sind Ihre Kinder gekommen. Und Sie konnten mit dem Arzt, der Sie dort behandelt hat, auch über deren Kindheit sprechen. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, also ich muss sagen, es sind 2 meiner Kinder, meine beiden jüngeren Kinder gekommen, mein ältester Sohn nicht, aber ich war meinen Kindern sehr dankbar und das ist vielleicht auch nochmal eine interessante Anekdote. Also in diesen Gruppensitzungen, die man täglich hat, sagt der Therapeut von Anfang an auch, ja, die meisten Alkoholiker und Alkoholikerinnen erzählen mir, dass ihre Kinder unter dem Alkoholismus nicht gelitten und gar nichts mitbekommen hätten. Das ist immer Bullshit, Kinder leiden darunter. Und dann habe ich gesagt, Herr XY, das klingt jetzt total verlogen. Ich kann Ihnen aber leider nur sagen, ich möchte, dass meine Kinder hierher kommen, damit Sie ihnen erklären, worin mein Alkoholismus bestand. Weil meine Kinder sagen, Mama, du bist doch keine Alkoholikerin, weil sie eben nicht die auf dem Boden herumliegende oder nicht funktionierende, lallende Mutter erlebt haben. Und ich wiederum aber aus meiner eigenen Kindheit weiß, wie ein Nichtzulassen von emotionalen Konflikten und Auseinandersetzungen bestimmter Nähe natürlich sich auf Bindungen und zwischenmenschliche Beziehungen auswirkt. Was das für ein Druck ist, meine Kinder, die in Teilen auch Angst vor mir hatten. Nicht, weil ich betrunken war, sondern weil meine Ansprüche so übermächtig waren. Weil man, ähnlich wie es offensichtlich auch meine Mutter mit mir getan hat, das habe ich dann entdeckt. Die hatten Angst, wenn ich in ihr Zimmer komme. Die haben angefangen, Sachen zu verstecken vor mir, deren Auffliegen halt noch viel schlimmer war und nicht sich zu trauen, mir Konflikte zu benennen. Das hätten die aber nie auf meinen Alkoholkonsum zurückgeführt. Ne? So war halt ihre Mutter. Und dass wir über diese Dinge sprechen.
Ja, oder sie waren halt schuld. Ne? Das ist dann sozusagen das Zweite, ne? Dass Kinder dann auch denken, ich bin schuld, ich bin auch zu laut, ich mache dieses.
Mein Therapeut, wieder derjenige, der auch sagte, sterben Sie jetzt, das tun Sie doch nicht, der sagte dann auch zu mir, Frau Koschmieder, ich werde einen Teufel tun, Ihren Kindern zu erklären, worin Ihr Alkoholismus besteht, aber laden Sie sie doch erstmal ein und dann sprechen wir einfach miteinander. Und das war dann am letzten Wochenende meines Aufenthalts und das war auch so ein bisschen, wie war das denn? Habe ich gedacht, naja, guckt mal, wie es zum Beispiel früher bei uns in gemeinsamen Situationen, wenn es schön hätte sein sollen, am Esstisch, am Abendbrottisch, was für eine unfassbar angstbelastete Stimmung da war. Und da konnten sie dann erzählen, ne, dass man auch nie wusste, was genau der Auslöser sein würde, der macht, dass ein Ausbruch erfolgt. Und dass man eben Angst hatte, gerade wenn es um Ohnmachts- und Traurigkeitsgefühle. Ich habe meinen Kindern nicht zugestehen können, traurig oder enttäuscht zu sein. Ich habe ihnen das dann ausgeredet. Die mussten mir Gründe dafür anführen. Die mussten sich rechtfertigen. Also das heißt, dass Kind in mir, das die Ohnmacht und das Ausgeliefertsein nicht ertragen konnte, hat es auch den eigenen Kindern nicht zugestanden.
Ja, und das ist interessant, das finde ich wirklich ganz wichtig, dass wir diesen Punkt nochmal rausstreichen, weil mit diesem Bild, ne, morgens eine Flasche Wodka und dann praktisch komatös auf dem Teppich liegen, ist man halt auch fein raus. Aber diese, also ne, wenn man es sozusagen nicht hat, ne, dann ist man das nicht und fertig. Aber ich finde diese Folgen, die das auch auf die Persönlichkeit hat, diese Form des Trinkens, dass man sich verändert in dieser Persönlichkeit, dass man, ne, dünnhäutig, auffahrend, impulsiv. Und das ist dann eben so wahnsinnig schwer zu lesen, kann ich mir vorstellen, für Kinder, für Freunde, für Kollegen und einfach nur denken so, oh, wie nervig, aber nicht, aha, die trinkt wahrscheinlich.
Ja.
Ne, sondern es ist eben so versteckt und dadurch auch wahrscheinlich so versteckt für sie gewesen, für sie selbst.
Genau, und da Sie das ansprechen, da würde ich dann gerne diesen einen letzten Fachbegriff, das Double Bind, auch nochmal einbringen, ne, den ich auch sehr spät im Leben erst erlernt habe. Double Bind, Situationen, die für Kinder, Heranwachsende entstehen, im Sinne von, dass sie mit Botschaften konfrontiert werden seitens derer, die sie eigentlich beschützen und für sie da sein sollen, die zum Beispiel lauten, du kannst dich auf mich verlassen, ich liebe dich, ich bin für dich da. Und sie dann die Entscheidung haben, entweder das zu glauben, weil das sind ja die Eltern, die das sagen, aber im Bauch etwas zu spüren, was sich beschissen anfühlt, nämlich überhaupt nicht wie Geborgenheit oder geliebt werden und Verlässlichkeit. Damit müsste man aber diesen Bezugspersonen, diesen Eltern unterstellen, dass sie lügen, wer will das denn? Oder aber sich daran zu gewöhnen, dass sich die Dinge falsch anfühlen und dass es dann richtig ist. Das ist total zynisch. Das ist auch extrem schwer, das nachzuvollziehen. Das macht dann nämlich,
dass lass mich in Ruhe und fass mich nicht an. Bleib bei mir und beschütze mich. Ne? Auch als Mutter kann ich mir vorstellen, auch sowas. Ne?
So ungefähr, aber eben auch in späteren Beziehungen. Das setzt sich dann nämlich fort, dass man seinen Gefühlen nicht traut und dass die Aussagen nicht identisch sind mit dem, was ich dazu fühle. Und das ist die tatsächlich, wie ich finde, exzessivste Gefahr daran, weil es so unglaublich schwer ist, das überhaupt erstmal zu erkennen.
Das heißt, diese Kinder haben ein Bauchgefühl, irgendwas stimmt nicht, aber es wird sozusagen, alle spielen weiter, als wäre es okay. Ne? So, weil es ist ja auch die Normalität, die man halt kennt. Kann ich mir sehr vorstellen, auch was das auslöst in Beziehungen zu den Kindern. Wir haben im Vorgespräch auch über Scham gesprochen. Welche Rolle spielt es, wenn Sie heute an diese Jahre denken und wie überwinden Sie sie?
Also interessanterweise geht die Abkürzung immer, dass Menschen denken, ich würde mich schämen wegen meines Alkoholkonsums oder dass ich getrunken habe. Interessanterweise kann ich mich ja jetzt hinstellen und sagen, so ist meine Geschichte. Ich bin Alkoholikerin, ich trinke nicht mehr, ich kann einiges dazu erzählen. Ich schäme mich dessen überhaupt nicht. Ich schäme mich oder ich bin traurig. Ich bin vor allem unfassbar traurig, dass ich so lange gebraucht habe und deswegen meine Kinder so lange bestimmte Bindungserfahrungen, Vertrauenserfahrungen, also bestimmte Dinge von mir nicht bekommen haben, die sie dauerhaft jetzt mit sich in ihre Beziehung mit hineintragen müssen. Meine Scham hingegen, die war vor allem immer, also ich habe ja vorhin schon gesagt, mein Problem war echte Nähe. Ich kann also sozusagen Nähe und Intensität markieren. Ich kann sehr schnell und konnte das früher auch schon gut dafür sorgen, dass Menschen sich mir verbunden fühlen und ein sehr intensives Gefühl da ist. Aber Nähe zuzulassen, in der ich verletzbar, was wir ja alle sind, also das ist ja eh Humbug zu glauben, man könne sich vor Verletzbarkeit schützen, aber ich wollte nicht ausgeliefert, verletzbar, sonst was. Da habe ich den Menschen außen vor gehalten. Und im Nachhinein ist das natürlich eine große Scham, dass mich jemand sehen kann. Ja, diejenige, die dann eben traurig auf dem Boden sitzt oder die ihre Kinder so mangelhaft nur mit dem bestückt hat, was sie ihnen gerne gegeben hätte. Also, dass ich selber wahnsinnig bedürftig bin, dass ich natürlich nach außen hin irgendwie erfolgreich und mich artikulieren kann und das Leben hinkriege, aber als Bedürftige gesehen zu werden, das ist sehr schambehaftet.
Mhm. Wir haben das vorhin gestriffen. Das war eine Art, diese Dinge nicht zu fühlen, dieses Trinken. Es war eine Art, den Druck loszuwerden, vielleicht auch die Trauer nach dem Tod ihres Mannes. Es war jedenfalls, es hat für vieles hergehalten, die Flasche Wein. Was hilft Ihnen heute, seit 3 Jahren eine trockene Alkoholikerin zu sein?
Also was den konkreten Konsum angeht, gibt es ja das sogenannte Craving, also dieses schier unstillbare Bedürfnis, jetzt trinken zu müssen. Das ist etwas, was sowieso mit jedem Tag der Nüchternheit weiter abnimmt. Und also Cravings habe ich sozusagen eigentlich überhaupt keine mehr. Ne? Ich kann auch in meiner Gegenwart Menschen trinken. Da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist ja nicht der Alkohol, also es ist ja nicht diese Flüssigkeit, sondern nach dem Effekt, den sie hat. Ne?
Ja, genau.
Und dieses Bedürfnis, das kommt natürlich schon noch manchmal, wenn ich, bei mir sind es die Stimmen im Kopf, die zu viel von mir wollen, die mich zu sehr schelten, die mir sagen, was ich alles nicht bin, nicht kann, nicht hinkriege.
Da wird es dann für Sie eng.
Also nicht eng, dass ich mich im Moment akut gefährdet fühle, aber da merke ich, ich habe noch keinen guten Weg gefunden, sondern ich erzähle mir im Moment immer noch, das ist halt danach sitzen im negative Gefühle aushalten. Du kannst gerade nichts dagegen tun, vielleicht ging es genau nie um was anderes. Du hast es so lange gedacht, du könntest Gefühle wegkürzen in deinem Leben. Wut, Enttäuschung, Ohnmacht, Traurigkeit. Dann ist es jetzt eben dran. So und so und so lange, wie es dran ist. Und ich bin einfach, versuche mich an dem Gedanken festzuhalten, dass ich keine Strategie dagegen finde. Es ist kein Laufen gehen und kein Yoga und kein Sport. Das habe ich alles, das kann ich auch alles. Aber ich will nicht mehr diese Gefühle wegmachen, sondern sagen, was passiert denn eigentlich, wenn ich sie einfach aushalte? Meistens passiert mir nicht viel, sondern ich fühle mich hinterher, denke, guck mal einer an, du kannst es ja aushalten.
Ja, das scheint mir ein ganz, ganz großes Versprechen. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass Sie sagen, wir werden auch viel Literatur in die Shownotes schreiben. Also Nüchtern ist ein unfassbar tolles Buch, neben Ihrem, wie ich finde, wirklich tollen, wilden, zärtlichen, poetischen und tollen Buch, also sehr, sehr lesenswert. Aber viele beschreiben das eben so, diese rosige Brille, haben Sie ja auch gesagt, ne, nach dem Motto, danach wird alles frei und einfach und so. Und Sie sagen jetzt, ja, also klar, ich bin froh, dass das so ist, aber jetzt ist eben ein Teil der Arbeit, so diese ganzen, ja, die dunklen Gefühle und dunklen Seiten auszuhalten. Aber ich finde es in der Tat auch ein Versprechen, weil ich glaube, dass ganz viele von uns mittelalten Frauen, sagen wir bei uns immer, ja, sich vor diesen Gefühlen auch so scheuen, ne? Zum einen, weil sie Handlung vielleicht erfordern, Entscheidung erfordern oder eben einfach erfordern, sie auszuhalten. Und mir scheint, das ist eine ganz, für mich hört sich das unheimlich toll an, auch wenn es für Sie wahrscheinlich schwer ist zu sagen, ich habe eigentlich gar keine tolle Methode, es ist nicht Yoga oder Stricken. Ich glaube, bei Daniel Schreiber ist es auch Stricken oder Wandern, sondern es ist einfach diese ganze, alle meine Gefühle aushalten. Das ist meine Strategie.
Ja, und vielleicht ist das auch tatsächlich eine Botschaft, die ich, jetzt doch noch die Botschaft.
Ja, bitte.
Weil ich es zu sehr wiederum im Sinne dieser Filmdramaturgie fände, zu sagen, und dann habe ich für mich das Laufen entdeckt oder dann habe ich für mich, sondern ich glaube ganz generell in dieser Welt, in der ich ja auch zum Beispiel, ich setze mich extrem viel Social Media aus und dann auch immer dieser Druck, der noch stärker wird, jetzt noch schneller sofort zu reagieren und sofort und sich verantwortlich zu fühlen, eines meiner Lieblingsthemen für ungefähr alle Kriege in dieser Welt und alle Missstände. Und dann zu sagen, jetzt fütterst du gerade wieder dieses Unzulänglichkeitsgefühl an, damit du auf jeden Fall fahren kannst in, ich bin falsch. Stopp das und setz dich hin. Oder, hinsetzen ist jetzt nicht so wirklich meins, aber was auch immer du tust. Wir sind sehr durchengineered in dieser Welt, was Möglichkeiten angeht, von traditioneller chinesischer Medizin über Hormongaben, über Wahnsinns-Yoga praktizieren, über such dir was, such dir was, such dir was. Und ich würde jetzt sagen, Etwas in mir ist klug genug zu sagen, such dir nichts. Praktizier doch mal radikales Fühlen. So, mach's doch einfach mal und stirb einfach mal nicht dran.
Ja, also mehr kann jetzt nicht kommen. Das war definitiv das Takeaway sozusagen. Einen Gedanken habe ich noch, weil Sie das auch angesprochen hatten, dieses Drehbuch. Ich hatte ein Interview mit einer Drehbuchautorin und wir sprachen auch so ein bisschen darüber, dass ein Leben im Grunde so ist, oder wie soll man sagen, ein Drehbuch ist ja im Grunde nur, ich schaue auf einen Lebensstrang und ich nehme einen Ausschnitt. Und der hat dann halt irgendeinen Anfang und irgendein Ende. Und entweder es ist ein Liebesfilm, dann hört der Film auf, wenn die heiraten. Oder es ist ein Film über mittelalte Frauen und der fängt an, wenn sie sich scheiden lassen oder wie auch immer. Aber ich finde, dass sich selber klar zu machen, dass das eigene Leben sehr wohl Dramaturgien hat, nur in unterschiedliche Filme eingeteilt ist, wenn man dieses Bild weiter benutzen will. Und jetzt ist gerade der Film dran, das ganze Leben fühlen, mit auch mit diesen Dingen, vor denen man sich vorher versteckt hat. Das fand ich damals ein schönes Bild.
Ja, und das ist auch schön, dass Sie es nochmal aufgreifen, weil ich vorhin auch schon so dachte, dass ich das noch sagen wollte, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mein Leben ja quasi auch inszeniert wie einen Film, in dem dann immer an Momenten, in dem der Alltag gekommen wäre oder die Traurigkeit, ein Schnitt war, ne? Und ich habe mich immer hinter den Vorhang, hinter die Bühne zurückgezogen, bis hin zu sehr vielen Fernbeziehungen, nicht mehr zusammenzuleben mit Menschen, ne? Und ich denke, genau das, unser Leben ist aber kein Director's Cut, sondern ja, es gibt das Leben zwischen den Szenen und hinter dem Vorhang.
Ja, und man darf auch einen langweiligen Film leben.
Ja.
Mit allen Gefühlen. Ja. Ich danke Ihnen total für Ihre Offenheit.
Gerne.
Ich empfehle das Buch gerne. Ich habe es wirklich an einem, glaube ich, anderthalb Tagen durchgelesen. Ganz tolles Buch. Also es kommt in die Shownotes natürlich.
Danke.
Und wer jetzt denkt, oha, ich muss dieses Thema doch endlich mal angehen, der wird natürlich in den Shownotes auch Infos und Links finden, wie er erste Schritte machen kann, um sich dem Thema anzunähern. Und auch für alle, die dies nicht betrifft, finde ich eine tolle Folge, sich das Fühlen zu trauen, auch das Fühlen zu trauen der Dinge, die vielleicht nicht rosarot sind. Wir sind dankbar und freuen uns, wenn ihr uns weiterhin schreiben mögt an podcast@brigitte.de mit Lob, mit Kritik, mit Anregung oder einfach eurer Geschichte. Bis wir wieder voneinander hören. Viele Grüße aus der Mitte des Lebens.